Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Mein heutiger Gast ist ein echter Storyteller, beruflich und auch privat. Andi Schwandner kennt die Medienlandschaft wie kaum ein anderer. 23 Jahre Erfahrung in Print, Digital und TV, Co-Founder eines Startups, Experte für digitale Sichtbarkeit und LinkedIn-Strategien. Er weiß, wie man mit starken Geschichten Menschen begeistert und Unternehmen in der digitalen Welt sichtbar macht. Doch heute geht es nicht nur um seine berufliche Expertise. Nein, er ist auch Abenteurer und hat alle Kontinente dieser Welt bereist, liebt Sport und verbringt seine Zeit am liebsten mit Familie und Freunde in den Bergen. Doch was treibt ihn an? Welche Erlebnisse haben ihn geprägt und welche Learnings aus der Medienwelt lassen sich auf den Alltag übertragen? Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch, ungefiltert, echt und direkt. Herzlich willkommen, Andi Schwandner.
Recht herzlichen Dank für die Einladung und für diese unfassbar nette Einbegleitung. Ich habe jetzt zugelauscht und bin selbst ein bisschen verwundert, was man alles über mich so im Internet findet.
Ja, schau her, wenn man gut recherchiert, findet man schon so manches.
Gratuliere zur gelungenen Recherche.
Danke. Andi, du sagst, nur gute Geschichten begeistern die Menschen. Aber was macht eigentlich eine gute Geschichte aus?
Eine gute Geschichte dreht sich für mich zu 100% um Menschen. Und dann wären diese Geschichten gut. Das ist das große Problem, das wir ganz oft in Österreich haben, beziehungsweise sicherlich auch im deutschsprachigen Raum ist, dass wir uns so schwer tun, über Geschichten, also Geschichten zu erzählen. Ich habe eine Zeit lang in San Francisco im Silicon Valley gelebt und bin dort dem Grund sozusagen ein bisschen nachgegangen, warum tun sich österreichische, deutschsprachige Gründer so schwer, im Silicon Valley Fuß zu fassen und Venture Capital zu bekommen. Und da war eine sehr, sehr einprägende Antwort dabei, die hieß, weil ihr keine Geschichten erzählen könnt. Ihr seid extrem detailverliebt, ihr könnt über technische Raffinessen sprechen, eurer digitalen Produkte. Das ist schon gut, das setzt man voraus. Aber das begeistert halt nicht, das weckt halt auch nicht diese Neugierde und dieses Interesse. Und genau um das geht's. Menschen interessieren sich in erster Linie für Menschen und erst in der zweiten Linie um das Produkt, das sie eventuell kaufen sollen. Das ist so heruntergebrochen für mich, diese Idee dahinter, warum man mehr Geschichten erzählen muss. Und ich erlebe das ja selbst jetzt Tag für Tag wieder. Wir gründen neu und auch ich falle in diese Falle hinein, ab und zu sehr über technische Details zu sprechen, da steigen wir die meisten dann aus.
Da geht es doch ein bisschen mehr noch um Emotionen.
Es geht um Emotionen und im Grundsätzlichen, wenn wir jetzt in einem Business-Kontext bleiben, geht es ja darum, Menschen zu begeistern. Ob es jetzt für eine Person ist zu begeistern, für eine Dienstleistung, für ein Produkt. Und es stehen nicht so in erster Linie die nackten Zahlen, also die KPIs im Vordergrund. Menschen kaufen von Menschen und Menschen kaufen von Menschen einen Mehrwert. Einen Mehrwert, der für sie ein Problem löst. Und das ist ganz wichtig, das sozusagen gut zu erzählen.
Du hast ja über 20 Jahre Medienerfahrung und hast auch die Transformation von Print zu Digital aktiv mitgestaltet. Was war deine größte Herausforderung dabei?
Wieder nicht die Technik. Also es ist nicht die Technik, die große Herausforderung stellt, weil die Technik war ja da, die ist relativ einfach zu bedienen, unter Anführungszeichen. Es sind die Menschen, die halt in Medienhäusern arbeiten, die natürlich, wenn sie 20, 25, 30 Jahre gearbeitet haben, wie man halt Journalismus sozusagen jetzt einmal in den 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre geprägt hat, dass es vor allem darum geht, den Menschen bei Veränderungen die Angst zu nehmen. Also Veränderung impliziert immer ein Unbehagen, ein ungutes Gefühl. Da nehme ich mich selbst gar nicht aus. Alles, was neu ist, betrachten wir zuerst einmal, schauen wir uns einmal an, was das bringt. Dann gibt's Menschen, die dafür lange brauchen, um sich anzufreunden oder das einmal schlicht und ergreifend ablehnen. Ich zähle mich zu den Menschen, die gern mit Neuem probieren. Und deswegen sage ich, wird's vielleicht bei mir auch so gewesen sein, dass alles rund um dieses Thema Digitalisierung seit, ich sage jetzt einmal, was die Medien betrifft, ab 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre und dann ganz speziell in mit sehr, sehr viel Rückenwind ab den 2000er Jahren. Wir müssen uns immer trotzdem vor Augen halten, wir können uns zwar wehren dagegen, aber wir können es nicht verhindern. Gerade alles, was rund um dieses Thema Digitalisierung oder jetzt auch um KI geht, wir können es nicht verhindern. Wir können nur versuchen, es bestmöglich zu verstehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Und welche Fehler machen die Unternehmen hauptsächlich in dieser digitalen Transformation?
Sie verordnen es einfach. Ja? Es gibt einen Spruch, keine Ahnung, ich sage immer recht gerne, es geht um Vorleben statt um Vorgeben. Wir werden Menschen in einem Veränderungsprozess nicht mitgeben, weil man es von oben herunter bestimmt. Das sehen wir tagtäglich in den Unternehmen, überall dort, wo Geschäftsführung, C-Level, Eigentümer, das Vorleben, die Veränderung, dort funktioniert es sehr, sehr gut. Überall dort, wo extrem viele Zwischenlinien im Management sind, wo das Vorleben eigentlich wirklich nur ein Vorgeben ist, ein Kontrollieren ist, das klassische Command and Control, dort funktioniert es nicht.
LinkedIn ist ja dein Spielfeld heute. Warum ist digitale Sichtbarkeit so wichtig und wo scheitern die meisten?
Ja, digitale Sichtbarkeit ist ja, sage ich, kein Ersatz für irgendwelche echten Gespräche, so wie wir hier sitzen. Wir schauen uns in die Augen, wir reden miteinander, wir können uns spüren, sage ich jetzt einmal. Aber in einer Zeit, wo diese Termine nicht mehr so oft stattfinden werden, das hat mit Reisen zu tun, das hat was mit sicherlich auch mit Zeitersparnis zu tun, ist digitale Sichtbarkeit vor allem für Unternehmen und rede jetzt im B2B-Kontext über LinkedIn extrem wichtig, weil ich meinen Kunden, meinen Mitarbeitern und meinen Stakeholdern von heute und ganz speziell von morgen am digitalen Schoß sitzen kann. Ich kann dort trotzdem sehr gut netzwerken, ich kann trotzdem sehr gut verfolgen, wie es den Menschen geht, was die machen, was sie bewegt, falls sie denn was veröffentlichen, das muss man immer dazu sagen. Und ich kann mich mit diesen Menschen sehr gut austauschen. Und es gibt nichts Besseres, wie wenn ich vorher, zu einem Termin gehe und ich schaue mir ein LinkedIn-Profil von meinem Gesprächspartner an, ob das jetzt Akquise ist, Verkauf ist, Sales ist oder auch als Journalist ist, dann habe ich unheimlich gute Ansatzpunkte und ich muss keinen irgendwie Smalltalk übers Wetter führen, sondern ich kann direkt einsteigen. Und aus ungefähr 400 Gesprächen mit Führungskräften rund um das Thema LinkedIn weiß ich ganz genau, wenn ich zu jemandem sage, ich habe gerade einen Post von ihrem Unternehmen gelesen oder ihren Post gelesen und in das Thema einsteige, fühlt sich jeder wertgeschätzt aus einem ganz einfachen Grund. Ich beschäftige mich mit dieser Person, mit diesem Menschen. So wie du heute recherchiert hast, finde ich das total wertschätzend, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Genauso ist es auch, wenn ich in beruflichen Sichtbarkeit rede.
Bleiben wir bei LinkedIn, Thema Leadership. Viele wollen sich als Vordenker positionieren, aber nur wenige schaffen es. Was sind da die entscheidenden Zutaten?
Ja, ich glaube, wir sollten einmal uns davon verabschieden, irgendwas anders darstellen zu wollen, als wir tatsächlich sind. Ja, nur weil wir jetzt dann plötzlich glauben, wir machen dann irgendwelche photogeshoppten Bilder und feingeschliffene Texte, die übrigens eh niemanden interessieren, und legen unsere Persönlichkeit ab. Naja, das hat wenig mit Leadership zu tun, sondern eher was mit Schauspielerei. Und das wird im echten Leben nicht funktionieren. Denn Faktum ist jetzt schon trotzdem, ich kann zwar alles vorgeben im digitalen Raum, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir zusammensitzen und wenn wir über Business sprechen und ab dem Zeitpunkt, wo wir ein Geschäft miteinander machen, kommt relativ rasch ans Tageslicht, dass ich doch nicht so bin, wie ich mich vielleicht darstelle. Also diese Schauspielerei finde ich immer recht lustig. Da gibt es in Hollywood diese goldene Himbeere, die verliehen wird, die kann man sich da abholen dabei. Hat halt echt nicht wirklich was mit echt und real und authentisch zu tun. Aber authentisch so mittlerweile auch ein Passwort ist. Ja, es geht darum, einfach ganz normal zu sein. So wie ich jetzt da bei dir sitze, ich rede nicht in Hochdeutsch, weil das ist nicht ich bin Oberösterreicher, ich rede im Dialekt, ja. Und ich finde es immer trotzdem sehr amüsant, wenn ich dann Führungskräfte, CEOs oder Eigentümer von Unternehmen sehe, die plötzlich ihre Beiträge auf LinkedIn veröffentlichen, wo ich nach ungefähr 4 Wörtern weiß, das ist nicht von dir. Die Menschen interessiert und begeistern eben wirklich Erlebnisse, tatsächliche Ereignisse, was im Arbeitsberuf und im Arbeitsalltag passiert. Und es interessiert niemanden, den fünften PR-Text nochmal zu lesen, der durch 5 oder 4 Schleifen gegangen ist. Der sie so liest wie die Webseitentexte, der sie so liest wie Presseaussendungen. Das berührt die Menschen nicht wirklich, ja. Wenn ich jetzt jeden Tag auf LinkedIn über mein neues Startup schreiben würde, wie cool das nicht ist und wie viel Zeit wir nicht einsparen, das interessiert die Menschen nicht wirklich so. Das interessiert vielleicht einmal oder zweimal, ja. Aber am Ende des Tages wollen die Menschen lesen, sehen, hören, was mich bewegt, was für Herausforderungen wir haben, Tag für Tag bei einer Neugründung, welche Niederlagen wir vielleicht auch haben, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Das interessiert die Menschen und das bleibt in Erinnerung. Das ist wie in den Medien. Wenn ich heute bei Oberösterreich ungefiltert, das dann auch in einem Buch verwertet wird, wenn ich dann nur über mein Unternehmen reden würde, ja, dann ist kein Leser glücklich, sondern es interessiert ja genau das, was jetzt gerade in dem Augenblick passiert. Wir reden sehr authentisch miteinander. Ich habe keine Fragen im Vorfeld geschickt bekommen, also ich bin so, wie ich bin, ich muss so antworten, was mir gerade einfällt. Das ist das Spannende. Dadurch glaube ich auch, werden vor allem solche Gespräche ungefiltert aufgenommen, ob man die jetzt hört oder sieht, haben für mich eine viel höhere Wertigkeit als wie irgendwelche Presseaussendungen, die ich wiederkäue.
Ganz bei dir, ja. Andi, du hast ja auch gerade erzählt, dass du ein Startup hast oder gerade gegründet hast. Du hattest ja schon mal ein Startup, du hast ja schon mal gegründet und dieses auch erfolgreich verkauft. Was hast du aus deiner Erfahrung damals für heute mitgenommen?
Erfolg lässt sich grundsätzlich nicht hundertprozentig planen, ja. Also Erfolg kommt dann, wenn man, erstens einmal braucht man mal eine gute Idee. Du brauchst eine gute Idee und du brauchst ein super Team um dich. Ja, das ist einmal die Basis. Alleine bist verloren. Ja. Und was wirklich Erfolg bringt, wenn du diese ersten Komponenten hast, also sprich gute Idee, gutes Team, du musst sie ja umsetzen können. Ja, es nutzen nichts, wenn ich irgendwelche tollen, hochtrabenden Ideen habe, die nicht auf die Straßen bringe. Es geht um Execution, ja. Und du brauchst halt auch einen gewissen langen Atem, ja, nicht gleich bei der ersten Niederlage aufzuhören, nicht noch 10 Neins aufzuhören, nicht noch 20 Neins aufzuhören. Denn wenn du an deine Idee glaubst, wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wo das funktioniert. Ja, das hört sich jetzt so an, wie aus irgendwelchen Startup-Guides hingeschrieben. Aber ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich es ja gerade die letzten 5, 6 Monate wieder Tag für Tag erlebe. Genauso ist es, ja. Wenn ich nicht ein super Team hätte, gemeinsam mit dem Dominik Ruckenschaub, der das gemeinsam mit mir bis an Ingründung macht, der dafür für die ganze Programmierung und für die ganzen Thematiken rund um KI verantwortlich ist, wenn ich den nicht hätte, dann könnte ich es nicht machen. Auf der anderen Seite, wenn er mich nicht hätte, würde es genauso nicht machen können. Wenn wir nicht ein gutes Developer-Team hätten, ja, die sehr schnell ebenfalls arbeiten und an unsere Idee glauben, dann würden wir es auch nicht hinkriegen. Ja? Wenn ich noch einen 10. Nein und ich hätte mir ganz viele Neins abholen müssen, ja, wenn ich da aufgegeben hätte, naja, dann würde ich halt nicht da sitzen. Und sich auch von der Idee zu verabschieden, dass ich es allen recht machen muss. Nein, ich muss es nicht allen recht machen und mein Produkt wird nicht für jeden passen. Das ist einfach so. Aber das ist halt auch dann die Aufgabe, das rauszufinden. Ist natürlich in jüngeren Jahren, wenn man vielleicht noch nicht so vernetzt ist, wenn man noch nicht so viele Erfahrungen hat und wenn man vielleicht auch noch nicht öfters auf dem Popo gefallen ist, ja, ist es vielleicht schwieriger, ja, wenn man nirgends Hilfe hat und so. Ganz ehrlich, das Wichtigste ist auch, das habe ich auch im Silicon Valley gelernt, ist, erzähl jedem deine Idee, weil jeder wird eine andere Meinung dazu haben und du kriegst ein ungefiltertes Feedback. Das kannst du dann annehmen, ja. Musst du nicht immer machen. Jeder Mensch hat ja andere Meinung dazu, aber nimm's mit. Wir in Österreich lieben es, ja, in unserem stillen Kämmerlein zu sitzen, also nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, in unserem stillen Kämmerlein zu sitzen und dort irgendwelche Ideen auszubrüten, eineinhalb Jahr, bis wir dann 5 Wochen vorm Launch draufkommen, ups, da gibt's jetzt schon 2 andere am Markt. Na. Rausgehen, ausprobieren, möglichst schnell einen Prototypen an MVP zu produzieren, den herzuzeigen, auch wenn er noch so im Anfangsstadium ist. Ja, bei jedem Gespräch lernst du dazu. Habe ich die letzten 5 Monate genauso gemacht. Ich kann mich erinnern, wie wir unseren ersten Prototypen von Allmedia AI herzeigt haben. Also ganz ehrlich, wenn ich mir den heute anschaue, da kriege ich Angst, dass der den genommen hat. Ja. Aber so ist es im Leben. Der hat ja nicht unser Produkt gekauft. Ja. Der hat die Idee dahinter gekauft, dass wir erstens einmal 2 Menschen sind, die jeder in seinem Bereich 25 Jahre Erfahrung haben und sehr erfolgreich waren. Und wir ihm eine Lösung bieten, wo er sich sehr viel Zeit spart für etwas, wo er kein Experte drinnen ist. Und um das geht's. Und danach haben wir 10-mal gehört, nein, das bringt nichts. Wir haben gehört, das passt nicht zu uns, das bringt mir keinen Mehrwert, das ist uns eventuell auch zu teuer. Ja, jeder hat seine Meinung dazu und das ist total legitim. Aber wenn ich zurückkomme auf die Frage, ja, nicht aufgeben. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich irgendwie jahrelang an einer Idee festhalte und mich hochgradig verschulde. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Ich muss schon meine Kosten im Griff haben. Das ist so das kleine Einmaleins, das sage ich, das gehört einfach dazu, das muss man wissen. Ja. Aber wenn ich diese Basis habe, Idee, gutes Team, diese Hartnäckigkeit, dass ich weiß, ich habe einen guten Finanzplan, ich weiß, ich kann auch mal 2-3 Monate überleben, wenn es vielleicht nicht so läuft. Ja, das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Und das lege ich immer jüngeren Menschen ganz stark ans Herz, sucht euch Mentoren und Mentorinnen, ja, die nachweislich irgendwann einmal in einem Leben erfolgreich waren. Und erfolgreich heißt nicht, dass sie irgendwie viel Geld mit einem Exit verdient haben. Es können auch Menschen, die sich im karitativen Bereich engagieren, sehr erfolgreich sein. Also das meine ich mit erfolgreich. Und schaut's genau hinter den Kulissen, denn es laufen leider Gottes extrem viele Blender durch die Gegend. Ich sage immer, die Kopiermaschinen, ja, an die solltet ihr euch nicht halten. Sucht euch Mentoren, mit denen ihr gut matcht, mit denen ihr euch austauschen könnt, zu denen ihr Vertrauen habt, wo auch eine vertrauliche Gesprächsbasis stattfindet, die euch wirklich weiterhelfen können.
Kannst du uns dein Produkt und deine Idee kurz in 3 Sätzen erklären, erzählen?
Ja, kann ich machen. In 3 Sätzen sogar. Es geht darum, dass wir Unternehmen einfach Zeit zurückgeben. Dass wir die Menschen im digitalen, in der Transformation ins KI-Zeitalter einfach mehr Zeit geben, sich mit Menschen zu unterhalten in der Unternehmenskommunikation. Nämlich das zu machen, für was sie eigentlich engagiert worden sind. Nämlich sich mit Menschen auszutauschen. Wir sagen, Allmedia AI schafft es, jeglichen Form von Content auf alle unternehmensrelevanten Kanäle binnen 15 Minuten zu recherchieren, zu planen, auszuspielen. Das ist unser Ansatz. Das ist die technische Variante. Ja? Das, was ich davor gesagt habe, ist unser Antrieb. Wir wissen ganz genau, dass in den Unternehmen extrem viel Zeit verschwendet wird. Nicht wegen der Unfähigkeit der Menschen, nein, sondern wegen alter Prozesse, schlechter Prozesse, weil alte Tools verwendet werden, weil die falschen Tools verwendet werden, weil zu viele Tools verwendet werden. Ja, das wissen wir. Ja, und das ist unser Ansatz. Und das funktioniert für alle Unternehmen, die sich irgendwie mit Medieninhalten, ob das Presseaussendungen sind, Blogbeiträge sind, Presseartikeln sind, Newsletter sind, das geht bis hin zu Videos und natürlich Social Media Posts, wo Tag für Tag Stunden vergeudet werden, weil wir es irgendwie machen wie vor 4 Jahren.
Andi, du bist ja auch Unternehmensbotschafter und Impulsgeber. Wie baut man sich denn diese Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in der digitalen Welt auf?
Dass man nicht bei jeder Möglichkeit irgendjemandem was verkaufen will. Punkt. Das ist ganz einfach. Wir reden immer über Social Selling, ja. Das ist so ein geflügeltes Wort. Wenn ich jetzt auf LinkedIn jeden Kontakt, jede neue Vernetzung sofort pitchen würde, dann ist das nicht vertrauenswürdig. Weil ganz ehrlich, wenn ich auf ein Event gehe und ich würde dich jetzt nicht kennen, Carina, und nach 2 Sätzen sage ich da, du bist der und eigentlich wollen wir uns, ich hätte was zum Verkaufen für dich. Du würdest mir anschauen und sagen, okay, tschüss. Ja. Und wer glaubt denn, dass das im digitalen Raum nicht anders ist? Wir reden ja, da muss man schon unterscheiden, ob wir jetzt B2C-lastig sind oder B2B-lastig sind. Ganz ehrlich, wenn wir über über Kaffeehäferl sprechen um 99 Cent, ist mir das völlig wurscht. Ja. Wir reden über B2B, über Produkte, die beginnen bei 10.000, 15.000 Euro bis hinauf zu, wenn es Maschinen sind, bei 500.000 Euro oder mehr. Das kaufe ich nicht, nur weil ich mich mit dir vernetzt habe, weil du als Andi Schwantner vielleicht Erfahrungen hast auf deinem Zettel oder weil irgendwer hübsch ausschaut oder toll gekleidet ist. Das ist ja kein Schaulaufen dort. Ja? Sondern das kaufe ich eventuell dann, wenn wir einen Kontakt haben, wenn wir uns echt ausgetauscht haben. Es ist eine Ergänzung, eine Ergänzung. Und ich muss trotzdem jeden Tag performen.
Du hast ja mit unzähligen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Entertainment gesprochen. Wer hat dich da am meisten beeindruckt und warum?
Das ist jetzt nicht glamourös, aber es ist die Wahrheit. Ich habe einmal mit dem Vorgänger vom Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer, nämlich mit dem Josef Ratzenböck, ein Interview geführt. Das war 2015, glaube ich. Das war anlässlich Ende Zweiter Weltkrieg. Und der Herr Ratzenböck, und ich habe ihn halt um ein Interview gebeten, und da ging es anlässlich Ende Zweiter Weltkrieg, und er war damals ja praktisch, wurde als Schüler einbezogen, und ich habe mit ihm dieses Interview geführt. Das war wirklich sehr emotional, weil er mir dann erzählt, wie er zurückgekommen ist, war die Hälfte von seiner Klasse nicht mehr da. Ja? Und da geht es mir jetzt noch die ganze Haut auf. Und der hat in seinem Leben wahrscheinlich zigtausende Interviews gegeben. Und einen Tag später, also am Tag der Veröffentlichung, läutet bei mir das Telefon. Anonyme Nummer. Denke mir, anonyme Nummer. Ganz schwierig. Da hebe ich normalerweise gar nicht ab, aber hab abgehoben. Dann war eine Dame am Telefon. Die hat jetzt für mich nicht so freundlich geklungen, aber sie hat das nicht so gemeint. Der Herr Dr. Ratzenböck möchte Sie sprechen. Denke ich mir, ja, gern. Und in diesen Sekunden, wo ich dann weitergeleitet worden bin, habe ich mir gedacht, habe ich irgendeinen Blödsinn geschrieben, habe ich irgendwas falsch verstanden oder irgend sowas. Der hebt dann ab und sagt, ja, grüß Gott, Herr Schwantner, ich möchte mich bedanken für dieses Interview. Sie haben das so authentisch wiedergegeben und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und das ist so für mich so, dieser Mann ist, das ist so eine Ikone für Oberösterreich, das muss man ganz ehrlich sagen. Der ruft dann mich, kleinen Maxlber, an, weil ich ein Interview mit ihm geführt habe. Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die glauben, weil sie einen Anspalter haben in einer großen Zeitung, sie sind Heroes. Ja. Und dann gibt's Menschen, die unheimlich viel für dieses Land Oberösterreich getan haben, ja, die wirklich, wirklich, wirklich nachweislich sie Tag für Tag über Jahrzehnte lang für dieses Land eingesetzt haben und die bedanken sich für ein Interview. Wow, großen Respekt, kann man lernen davon.
Schöne Geschichte. Sport spielt ja eine große Rolle in deinem Leben. Wie hilft dir das auch beruflich fokussiert und leistungsfähig zu bleiben?
Ja, im Moment würde ich gern mehr Sport machen, als was ich Zeit habe, aber ich trick's mich ab und zu selbst aus. Wir haben ja unser Büro mit Allmedia AI in der Tabakfabrik und es ist exakt 3 Kilometer Luftlinie von meinem Wohnhaus entfernt. Warum weiß ich das so genau? Weil jetzt ein bisschen weniger Zeit habe zum Laufen. Jetzt fahre ich entweder mit dem Rad, ja, oder ich gehe zu Fuß. Ja, es ist jetzt keine Geschichte. Ich gehe zu Fuß und ich mache das mindestens einmal in der Woche. Es dauert exakt 30 Minuten, wenn ich über die Vösbrücke gehe. Es dauert 32 Minuten, wenn ich über die neue Eisenbahnbrücke gehe. Und diese Zeit schätze ich sehr. Erstens einmal bin ich handyfrei. Ich höre auch keine Nachrichten oder keinen Podcast in der Früh, weil ich das ganz gerne habe. Das mache ich übrigens beim Laufen auch nicht. Ich bin ein Mensch, ich will hören, wie die Vögel zwitschern. Ich will hören, wie die Natur riecht, etc. Und deswegen mache ich das. Aber ich versuche, zweimal in der Woche zum Laufen zu gehen. Ich habe den besten Laufbuddy dieses Planeten, nämlich mein Sohn, ja, der mit mir seit vielen, vielen Jahren laufen geht. Früher bin ich ihm sozusagen vorgelaufen. Heute lächelt er mich kurz an und wenn ich ein bisschen zu viel rede, dann ist er einfach weg.
Du hast ja 2 Kinder, oder?
Mhm, ja.
Wie alt?
Meine Tochter ist aktuell 18, die wird 19, die geht jetzt ins Maturajahr. Und mein Sohn ist 16. Und ja.
Und treten sie in deine digitalen Fußstapfen?
Ansatzweise schon, wobei ich natürlich sie schon von Beginn an sehr, sehr darauf hingewiesen habe, dass man unter einem gewissen Alter sich nicht zeigt. Auf das bin ich schon sehr besonders stolz, weil meine Kinder haben, glaube ich, meine Tochter hat bis zu ihrem 17. Lebensjahr oder 18. Na, 17. Lebensjahr kein Foto mit Gesicht von ihr selbst veröffentlicht auf Social Media. Das gilt übrigens auch für meinen Sohn, der hat das auch, glaube ich, erst vor einem Jahr, das erste Mal, 8 oder 1,5 Jahren, weil ich da schon sehr dahinter bin und ich einfach der Meinung bin, Social Media, der Umgang mit Social Media lernt man im Elternhaus. Und da war ich immer sehr stark dahinter. Sie kennen sich beide, was Social Media betrifft, gut aus. Mein Sohn hat auch, sage ich, was diese digitale Kompetenzen betrifft, genauso wie meine Tochter. Mein Sohn tritt ein bisschen mehr in das Thema ein. Umgang, was bedeutet KI für uns und was mich besonders freut. Freiwillig schreibt er VWA und rund um das Thema KI und Ethik. Also ja, ob er da nicht die Fußstapfen tritt, das müssen sie selber aussuchen. Ich gebe vielleicht ein bisschen den Rahmen vor, aber was die machen, sie sollen glücklich sein, damit sie Spaß haben.
Andi, deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Meine drei wichtigsten Werte im Leben sind definitiv Vertrauen. Ich vertraue vielleicht manchmal Menschen nicht so schnell, aber ich bin der Meinung, in einer Geschäfts- und Lebensbeziehung, wenn Frau oder was, es geht immer um Vertrauen, das ist das Erste. Nicht immer alles zu ernst zu nehmen, wir dürfen schon ein Lachen im Leben, das ist schon wichtig. Und Respekt.
Meine letzte Frage, wir haben schon sehr lang gesprochen. Was stimmt dich zuversichtlich?
Ja, also erstens einmal sind wir für die Zuversicht und den Optimismus selbstverantwortlich. Ich kann dieses Ganze, alles ist so schlimm, nicht mehr hören, weil deswegen wird es nicht besser. Wir müssen schon auch uns ganz bewusst sein, wenn wir jetzt über Österreich sprechen, dass wir in einem wahnsinnig genialen, sensationellen Land leben. Du hast es im Eingang gesagt, alle Kontinente dieser Welt besucht. Und ganz ehrlich, wir sollten uns öfters einmal bewusst sein, hey, wir sind mit einem goldenen Löffel in Österreich aufgewachsen. Ja? Der André Heller hat das gesagt, wir haben schon bei der Geburt den Jackpot fürs Leben abgeschlossen. Weil stellt euch einmal vor, wir würden irgendwo in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent leben und dort unser Dasein fristen müssen. Also das sollten wir uns alle ein bisschen vor Augen halten. Wir leben in einem sensationellen Land. Läuft hier alles gut? Nein, läuft es natürlich nicht. Ja? Aber es ist ja jeder dafür selbstverantwortlich, nicht das immer ständig zu sudern, ja, sondern sein Popo von der Couch hochzukriegen und selbst was dafür zu tun, dass es besser wird. Ich halte dieses Gesudere nicht mehr aus in dem Land. Wir reden dieses Land krank. Ja? Hey, wir leben in einem wahnsinnig genialen Oberösterreich, Österreich. Und das müssen wir jeden Tag in der Früh einfach in meinen Spiegel schauen und sagen, hey, danke, dass ich da geboren bin und da leben darf.
Andi Schwantner, vielen Dank fürs Kommen und danke für diese tollen Abschlussworte. Danke.
Ich sage danke für die Einladung und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.